Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute bei uns zu Gast Benedikt Sohns. Er ist CEO und Co-Founder und Co-Managing Director von der Cansativa Group. Und ich spreche mit Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor und CEO von Symbiotic. Und ihr hört es vielleicht schon raus, es geht heute um Cannabis. Und zwar spreche ich mit den beiden vor dem Hintergrund der Legalisierung der großen Gesetzesänderungen, die gerade beschlossen wurde. Ihr habt es mitbekommen, die Bundesregierung hat sich dafür entschieden, kontrollierte Weiterabgabe von Konsumcannabis an Erwachsene zu nichtmedizinischen Zwecken nicht mehr zu verbieten. Und das neue Cannabis-Gesetz hat natürlich viele, viele Auswirkungen auch für die Startup-Szene und auch möglicherweise für die Entwicklung des Marktes. Und deswegen ein super interessantes Gespräch. Zwei Experten, zwei Insider, zwei Betroffene, die sich jetzt wahrscheinlich gemeinsam freuen. Aber ob das so ist und worüber sie sich freuen, das erklären euch jetzt, wie gesagt, Benedikt Sohns von Cansativa und Daniel Kruse von Symbiotic. Viel Spaß dabei.
Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
Interview. Benedikt, Daniel, hallo ihr beiden.
Hallo Jan.
Hi Jan.
Cool, freut mich sehr, dass wir sprechen. Spannender Anlass. Ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ihr stellt euch vielleicht nochmal kurz vor. Ne? Benedikt, wir kennen uns schon, fang du vielleicht mal kurz an und dann Daniel, wir hängen einen hinten dran dann. Ja?
Super gerne, schön, dass ich dabei bin heute. Ich bin Benedikt Sohns, Co-Gründer und CEO von Cansativa. Cansativa habe ich zusammen mit meinem Bruder 2017 gegründet. Wir haben uns vorgenommen, die größte Plattform für Cannabisprodukte in Deutschland und Europa aufzubauen. Was machen wir? Wir importieren und vertreiben Medizinalcannabis. Mittlerweile sind wir beim Umsatz von 20 Millionen Euro, sind Break-Even und haben über 40 Mitarbeiter. Mhm.
Daniel.
Ja, ich schließe an damit, dass ich erstmal danke dafür, dass ich auch dabei sein kann. Und mein Name ist Daniel Kruse. Ich bin insgesamt betrachtet seit 1995 in der mal als weit gefassten Begriff Hanfbranche tätig und seit letztem Jahr der Geschäftsführer Direktor der Symbiotic SE, einer börsengelisteten Unternehmensgruppe, wohlgemerkt Holding, die momentan vor allen Dingen in Deutschland ihre Töchter hat, aber eine weitere Tochter ist letztes Jahr noch aus Österreich dazu gekommen, die Busch Doktor GmbH. Und wir sind sicherlich führend im Bereich der Lieferkette für einerseits Industriehanfprodukte, aber wir sind auch seit ein, zwei Jahren immer mehr verstärkt im Bereich medizinisches Cannabis aufgestellt und werden dort auch sicherlich noch unsere Buy-and-Build-Strategie auch fortführen.
Würdet ihr beiden euch irgendwie als Konkurrenten bezeichnen?
Also als Konkurrent im negativen Sinne, wie man das am Markt manchmal tut, sicherlich nicht, sondern faire, sehr gut professionell aufgestellte Marktteilnehmer. Und es gibt auch immer wieder sehr angenehme Verbindungen, sei es bei Konferenzen, sei es bei Präsentationen sonstiger Art. Also so sehe ich das jedenfalls, Jan. Wie siehst du das?
Also ich kann mich anschließen. Neben dem Teil, dass man sich natürlich im Markt beobachtet, gibt es auch immer wieder Zusammenarbeitsfelder. Also wir als Cansativa verstehen uns sowieso als Plattformanbieter, arbeiten da mit ganz, ganz vielen Lieferanten, über 40 zusammen. Und da gibt es natürlich dann auf der Wertschöpfungskette ab und zu mal Themen, wo man im Wettbewerb ist, aber eben auch in ganz vielen Themen, wo man in Kooperation ist. Und das übergeordnete Ziel ist, denke ich, sowohl für uns als auch für euch, Daniel, dass wir am Ende das Thema Cannabis entstigmatisieren und auch irgendwie in die Mitte der Gesellschaft bekommen. Deswegen schließe ich mich dir da auf jeden Fall an.
Jetzt habt ihr gerade gesagt, Benny, du sagst es 20 Millionen Umsatz, Daniel, du sagst es börsennotiert. Das klingt jetzt erstmal so, als reden wir eigentlich über einen sehr attraktiven Markt, ne?
Ja, also ich denke auf jeden Fall, der Markt ist sehr attraktiv, was so ein bisschen die Entwicklung angeht. Und ich fokussiere jetzt mal in der Tat auf Medizinalcannabis, was seit 2017 möglich ist, in der Breite oder breiter zu verschreiben. Da haben wir, um das mal in Kilogramm umzurechnen, 2017 noch vielleicht 1.000, 1.500 Kilogramm an Medizinalcannabis gehabt, was in Apotheken vertrieben wurde. Im letzten Jahr sind wir schon über 12.000 Kilogramm unterwegs und da erwarten wir natürlich jetzt auch im Markt weiteres Wachstum.
Ja, auch dem schließe ich mich an. Also vielleicht mal so als Anekdötchen, als ich 95 angefangen habe, damals mit einem Einzelhandelsgeschäft in der Düsseldorfer Altstadt Hanfprodukte zu vertreiben, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass wir in diesem Land medizinisches Cannabis als Arzneimittel anbieten können für Patienten. Und noch weniger, dass wir mit der Entscheidung des Bundesrates kürzlich in diesem Land auch den Konsumcannabis entstigmatisieren, damit etwas moderner und deutlich liberaler umgehen. Also das sind zwei Meilensteine, die wir jetzt schon erlebt haben in diesen 25 Jahren. Man könnte auch Vierteljahrhundert sagen. Und das ist auch wirklich was Besonderes. Das sollte man bei allen wirtschaftlichen Betrachtungen nicht unter den Tisch fallen lassen. Dazu kommt, warum wir eben halt auch sehr angenehme Marktteilnehmer sind. Und ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor den Umsätzen und vor der Professionalität von Cansativa, sicherlich einer der Marktführer. Wir reden immer noch über einen sehr kleinen Markt. Also so toll die aktuellen Umsätze und die Entwicklung der aktuellen Zeit sind, wenn man sich Zahlen aus Nordamerika anguckt und wir vergleichen natürlich immer den in Kinderschuhen bestehenden europäischen Markt mit Nordamerika, dann sind wir noch ganz am Anfang. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Deswegen können auch alle Marktteilnehmer mit großem Vergnügen in die Zukunft schauen.
Ja, ich würde mich da ganz kurz auch nochmal zu ergänzend zu Wort melden. Wir reden in der Tat von vielleicht 100, 150 Millionen Euro Marktpotenzial im Medizinalcannabis-Bereich im Moment in Deutschland. In Kanada sind wir natürlich jetzt auch in einem legalisierten Marktumfeld bei über 4 Milliarden Euro. Also um nochmal so auch das aufzugreifen. Da sind wir am Anfang, aber wir haben schon recht steile Wachstumsraten die letzten Jahre für den Gesamtmarkt gehabt. Und ich denke, da kann man auf jeden Fall auf mehr noch hoffen.
Wir sprechen ja jetzt aufgrund der aktuellen Gesetzesänderungen. Jetzt habt ihr beide gerade den Begriff Entstigmatisieren in den Mund genommen. Vielleicht fangen wir einmal noch mal kurz an. Das klingt ja jetzt so, als wäre die öffentliche Wahrnehmung von Cannabis anders als die, die ihr gerne hättet. Ne? Wo steht denn quasi der öffentliche Blick auf die Cannabis, auf Cannabiskonsum? Ist das quasi der 70, aus den 70er Jahren bekannte Kiffer, der Snoop Dogg und Cheech und Chong und so weiter? Oder warum muss man das entstigmatisieren?
Aus meiner Sicht sind wir eigentlich in folgender Situation. Über die letzten Jahrzehnte gab es eine Prohibitionspolitik rund um das Thema Cannabis und wir hatten eigentlich mit 2017 dann erstmalig eine Liberalisierung im Bereich Medizinalcannabis, sodass das gesamte Thema mal mehr in die öffentliche Debatte Einzug erhalten hat. Jetzt mit diesem Gesetz und wo es dann ausdrücklich um die Entkriminalisierung geht und den nicht kommerziellen Eigenanbau und auch nicht kommerziellen gemeinschaftlichen Anbau von Cannabis für Konsumzwecke, hat man natürlich eine ganz tolle Situation geschaffen, weil es ganz breit von Presse, Gesellschaft und auch Politik nicht nur begleitet, sondern auch sehr kontrovers diskutiert wurde. Und das hilft erstmal dem Gesamtthema und der Gesamtthematik, so kontrovers sie vielleicht auch immer noch ist, aber wir schaffen es jetzt eben ganz frei und unverfänglich über diese Substanz zu sprechen. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, als ich 2017 mit meinem Bruder Cansativa gegründet habe, da war noch selbst das Thema Medizinalcannabis fast etwas, wo der eine oder andere hinter vorgehaltener Hand getuschelt hat, ach ja, jetzt machen die sowas, ist denn das alles legal? Und da sind wir jetzt Gott sei Dank schon ein ganzes Stück weitergekommen und ich erhoffe mir jetzt durchaus auch durch diese Gesetzesänderung, dass wir in der Gesellschaft dort noch offener zu diesem Thema sprechen können und dann natürlich auch über die Risiken und auch mögliche Präventionsprogramme uns dem Thema weiter nähern, denn es ist sicherlich kein Produkt, was jetzt irgendwie völlig risikofrei jeder zu jeder Zeit im Zugriff haben sollte, aber es ist schon etwas, worüber wir alle sprechen sollten und was deswegen auch völlig zu Recht entkriminalisiert wurde und jetzt auch für Konsumzwecke verfügbar gemacht wurde.
Ja, dem schließe mich auch an, sehr schön zusammengefasst. Einerseits nehme ich ganz klar ja mal herauszustellen, dass nur ein Thema, was man auch offen bespricht und was offen, sei es kontrovers oder nicht kontrovers, gemeinsam diskutiert wird, auch ein zu vernünftigen Lösungen und vernünftigen Ansätzen führt. Und für den medizinischen Cannabisbereich ist es sicherlich ein Ritterschlag, dass jetzt eben halt offiziell nochmal klar ist, medizinischer Cannabis ist nicht Betäubungsmittel, sondern es ist Arzneimittel. Und für den Konsumcannabis, glaube ich, ist es ganz entscheidend, dass wir, sind wir mal ganz offen, diejenigen, die gerne Cannabis konsumieren, die waren immer schon auf dieser Seite, dass sie gesagt haben, warum werde ich dafür überhaupt verfolgt? Zum Teil nur auch mit drastischen Strafen bis zu Gefängnis. Diejenigen, die es vielleicht nicht konsumieren oder mal inhaliert, aber nicht oder nicht ganz inhaliert haben, da gibt es ja ganze Präsidenten, die sowas schon mal versucht haben, aber ohne zu inhalieren, die haben ja trotz allem auch immer eine relativ offene und sehr liberale Meinung gehabt. Im Grunde genommen hat unsere Prohibitionspolitik ja nur versagt, weil im Grunde genommen ein bisschen auch nach dem Motto auf Kanonen, auf Spatzen schießen vorgegangen wurde. Wir dürfen uns seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten in diesem Land totsaufen. Herr Söder macht das ja immer wieder gerne vor, wie er das Glas hebt. Viele Grüße nach München. Aber sobald man irgendwo im Bereich Cannabis als Konsument angesiedelt wird, da kommen halt die harten Strafen. Und zwar gleichzustellen mit ganz anderen Betäubungsmitteln, ja, die wirklich nun sehr, sehr besorgniserregende Auswüchse annehmen auf der einen Seite und eben halt auch entsprechende Gesundheitsrisiken mit sich bringen. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass diese offene, mehr liberale, zum Teil auch gerne kontroverse Diskussion jetzt stattfindet. Und ich glaube, damit ist auch wirklich die Tür geöffnet für einen normaleren, sachlicheren Umgang mit dem ganzen Thema.
Diese Änderungen, die es jetzt gab, die wurden, wenn ich es richtig verstehe, von Karl Lauterbach primär vorangetrieben oder von seinem Ministerium. Da geht es ja, sagen wir mal, um die Bereiche Anbau, Verkauf, Erwerb, Verzehr und so weiter. Trotzdem sind diese Änderungen nicht ohne Kritik. Jetzt könnt ihr vielleicht mal kurz beschreiben, wie schaut ihr denn da drauf? Also was hat sich jetzt konkret geändert aus eurer Sicht und ist das Ganze schon ausgereift? Ist das Ganze vielleicht sogar zu weit ausgereift? Also hat man vielleicht auch ein paar Grenzen überschritten? Vielleicht könnt ihr es mal einordnen aus eurer Sicht.
Ich würde gerne mal dann den Auftakt machen. Im Wesentlichen ist das Cannabis-Gesetz gegliedert in zwei Elemente. Und das erste ist quasi der Konsum-Cannabis-Gesetzteil. Das zweite ist der Medizinal-Cannabis-Gesetzteil. Und beim Konsum-Cannabis-Gesetzteil geht es in der Tat darum, dass man durch nicht kommerziellen Eigenanbau und auch nicht kommerziellen gemeinschaftlichen Anbau in sogenannten Cannabis-Social-Clubs für den eigenen Konsum Cannabis herstellen und damit auch konsumieren darf. Das ist also quasi dieser erste Teil des Gesetzes. Der zweite Teil im Bereich Medizinalcannabis, der umfasst maßgeblich das, was Daniel auch schon sagte, dass Medizinalcannabis insbesondere eben kein Betäubungsmittel mehr ist und damit insbesondere Dokumentationsaufwände und auch Handlingaufwände reduziert werden. Das ist erstmal ganz wichtig, so als Startpunkt zu verstehen. Was bedeutet das jetzt ganz konkret in diesem ersten Teil Konsumcannabis? Wir als Industrie hätten uns sicherlich hier einen wirtschaftlichen Rahmen gewünscht. Das bedeutet, dass man kommerzielle Lieferketten aufbaut, kommerzielle vielleicht Lizenzabgabestellen auch etabliert, so wie das andere Märkte, beispielsweise Kanada, auch implementiert haben. Das hat der Gesetzgeber aus verschiedenen Gründen. Da werden EU-Rechte angesprochen, aber auch völkerrechtliche Bedenken. Diesen Weg wollte der Gesetzgeber nicht gehen und hat dann, so würde ich schon sagen, immer noch etwas auf den Weg gebracht, was uns auf jeden Fall deutlich nach vorne bringt. Denn, das hatten wir gerade ja auch schon erläutert, das Thema kann jetzt offen diskutiert werden und wir schaffen es auch tatsächlich, dass Cannabis für Genusszwecke oder für den Konsum eben nicht mehr nur in illegalen Quellen bezogen werden muss, sondern in ganz legalen, dort, wo man es eben selber angebaut hat. Das heißt, für diesen Teil würde ich sagen, mit all auch den Kontroversen um beispielsweise Abstände zu Kindergärten und Schulen oder eben, ob die Qualität durch Eigenanbau wirklich gut genug ist und so weiter, da könnte man sicherlich jetzt eine Fachdiskussion führen, ist es insgesamt etwas, was uns als Gesellschaft, denke ich, erstmal gut tut. Und was dann eben auch noch wichtig ist, ist, dass gerade in diesem zweiten Teil Medizinalcannabis-Gesetz diese Herausnahme aus dem Betäubungsmittel uns als Industrie durchaus sehr erfreut. Also wir sind da sehr, sehr positiv gestimmt, denn das gibt uns zum einen Planungssicherheit und wir können jetzt auch weiter investieren, Kooperationen realisieren und am Ende werden insbesondere Patienten, Apotheker und auch Ärzte ganz einfach von diesen ganz positiven Effekten profitieren, dass wir hier eine deutliche Vereinfachung, ob in Administration und Dokumentation, aber auch im Umgang mit diesen Produkten haben werden. Deswegen wäre so für mich das Resümee, ein guter erster Schritt ist das Cannabis-Gesetz, Aber da muss noch mehr kommen. Und so hat es auch die Bundesregierung zumindest vor 2 Jahren auch begonnen zu bezeichnen, dass eine sogenannte Säule 2, also kommerzielle Lieferketten in Pilotprojekten, irgendwann dann kommen müssten und sollten. Und das ist uns schon ein Herzensanliegen, dass wir da auch tatsächlich in die Richtung dann uns weiterentwickeln können in Deutschland.
Ja, dem habe ich auch von meiner Seite aus nicht viel hinzuzufügen. Vielleicht nutze ich da sozusagen die Gelegenheit, den ersten Schrittcharakter dieser aktuellen Entwicklung hervorzuheben. Es ist ein erster Schritt und es ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Das hat Benedikt gerade hervorragend zusammengefasst. Wem auch Dank gilt, ist definitiv unserem Bundesdrogenbeauftragten, Herrn Blinert, ja, der von Anfang an eben halt auch die Bundesregierung entsprechend beraten hat und darauf gepocht hat, dass hier eine Abkehr von der bisherigen Prohibitionspolitik betrieben wird. Und es hat eben halt ja dann doch relativ zeitnah, wenn man jetzt wieder ein Vierteljahrhundert mit 2 Jahren vergleicht, und das ist ja nur meine Wahrnehmung, die ich habe, es hat ja eigentlich noch viel länger gedauert, eben halt dann, wenn man das beides mal vergleicht, hat es relativ gut geklappt. Es ist von bei weitem nicht perfekt, dieser erste Gesetzesaufschlag, den wir jetzt haben, aber man kann ihn vernünftig nachbessern. Und bei der Gelegenheit möchte ich sagen, eine ganz wichtige und hoffentlich auch noch in diesem Jahr startende Nachbesserung wird der Industriehanf sein, denn der ist bei dieser Gesetzesgrundlage erstmal völlig vergessen worden, beziehungsweise eigentlich ist das Leben der Industriehanfanbieter im Bereich Extraktion, CBD-Öle, CBD-haltige Extrakte deutlich zu kurz, beziehungsweise jetzt noch sogar anstrengender geworden, als es vorher war. Auch wenn insgesamt natürlich die rechtliche, ja, wie soll man sagen, Evaluierung schon dahin gehen wird, dass wenn jetzt THC als Konsumgut erlaubt ist, dass dann auch bei Spuren von THC und entsprechend dem anderen Hauptcannabinoid CBD in Lebensmitteln oder möglicherweise auch demnächst in Nahrungsergänzungsmitteln oder in Kosmetika dann eben halt auch nicht mehr so streng behandelt werden sollte von den Behörden und von den entsprechenden rechtlichen Verordnungen, die wir haben in unserem Land. Also für alle diese Produkte gibt es ja auch schon entsprechende Höchstwerte, an die man sich halten muss natürlich als Hersteller. Aber auch da wieder haben wir dieses Endstück amortisieren. Es kann jetzt einfach anders diskutiert werden. Es kann offener über das Produkt gesprochen werden. Ich glaube, viele, nennen wir sie mal Freizeitkiffer, sind jetzt beruhigter, ja, mit dem Thema umzugehen. Und genauso eine möglicherweise auch ältere Generation, die sagt, Mensch, ich habe mich vorher nie getraut, mit meinem Arzt oder mit meinem Nachbarn über THC oder CBD zu sprechen. Jetzt darf ich es ja wenigstens. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Industriehanf wird sicherlich noch geregelt werden müssen über ein Änderungsgesetz oder ein eigenes Industriehanfgesetz. Denn da liegen nochmal, entschuldige, wenn ich das jetzt auch im Beisein von Benedikt so sage, aber das ist uns beiden, glaube ich, klar, das wirtschaftliche Potenzial von Industriehanf ist nochmal größer als das Potenzial, was wir momentan im medizinischen Bereich angehen. Und da sind wir ganz am Anfang. Also da sind wir nicht nur in Kinderschuhen, da sind wir in Babyschuhen.
Benedikt, willst du das noch kommentieren oder ist das richtig so?
Ich muss ehrlicherweise sagen, im Bereich Hanfindustrie haben wir überhaupt keinen Fokus drin. Ich schaue primär so aus der Perspektive drauf, wie und wann kommen wir eigentlich zu einer wirklich liberalisierten und kommerziellen Welt im Bereich Cannabis, und das inkludiert für mich Medizinal- und auch Genusscannabis. Und da bin ich in der Tat der Auffassung, wenn man zum Beispiel in die USA schaut, wenn man aber auch nach Kanada schaut, da ist man dann schnell beispielsweise in den USA bei irgendwie einem Markt mit 25 Milliarden, bei Kanada mit über 4 Milliarden. Und das sind erstmal Riesengrößen. Und das reicht uns als Unternehmen quasi in unserer eigenen Fokussierung völlig aus. Und ich kann mir aber schon vorstellen, dass gerade die Hanfindustrie ein ganz, ganz großer Bestandteil sein kann und auch nochmal in ganz anderen Bereichen vordringen kann. Aber da bin ich in der Tat überhaupt kein Experte.
Daniel, du hast ja gerade den Herrn Blinert, den Drogenbeauftragten der Bundesregierung, angesprochen. Ich habe mir mal Studien angeguckt aus 2018 von den damaligen Drogenbeauftragten. Die stoßen ein bisschen in eine andere Richtung. Da geht es zumindest, da wurden mal zumindest die, sag mal, die Nachteile oder die Gefahren durch Cannabiskonsum auch hervorgehoben. Und jetzt habt ihr ja gerade so ein bisschen referenziert auf den Alkoholkonsum und die Legalisierung und breite Akzeptanz von Alkohol, Stichwort Söder und so weiter. Ist das nicht eigentlich eine falsche Referenzierung? Müsste man nicht eigentlich umgekehrt vielleicht auch den Alkoholkonsum Cannabiskonsum fast hinterfragen und nicht sagen, naja, weil es da erlaubt ist, kann man es im Cannabisbereich dann eben auch rechtfertigen?
Grundsätzlich ja. Ich habe in der ganzen Debatte um Bundestags- und auch Bundesratsentscheidungen immer wieder, sei es Kollegen, sei es im Freundeskreis, sei es auch bei offiziellen Stellungnahmen, immer darauf hingewiesen. Wir können natürlich grundsätzlich sagen, solange Cannabis verboten bleibt, lasst uns bitte jetzt auch den Alkohol abschaffen. Ob wir das aber wollen und ob wir nicht auch eine gewisse, ich habe mal ein interessantes Buch gelesen, das ist lange her, Recht auf Rausch, ob wir nicht als Gesellschaft so frei und liberal sein sollten, zu sagen, oh gut, in bestimmtem Maße, ja, und das ist ja immer das alles Entscheidende im Leben, das Maß der Dinge, soll doch bitte jeder, zumindest Erwachsene, Volljährige, auch die Möglichkeit haben, zu entscheiden, ob er sich berauschen möchte oder nicht. Und da gibt es verschiedenste Substanzen, verschiedenste Darreichungsformen. Und ich finde, da ist entscheidend auch mit unserer menschlichen Entwicklung, die man über Jahrtausende Jahre zurückverfolgen kann, immer schon ein gewisser Drang, ob der nun gut ist oder schlecht, mögen andere entscheiden, aber ein gewisser Drang, auch mal sich zu berauschen, aufzuzeigen. Und so alt und ehrwürdig unsere Alkoholtradition hier in Europa und vor allen Dingen auch in Deutschland ist, so alt und ehrwürdig ist natürlich auch der Genuss von Cannabis. Immer schon in der Menschheitsgeschichte gewesen. Das kann man alles nachlesen, wenn es interessiert. Und dementsprechend glaube ich schon, dass es stimmt, lassen wir Alkohol als eine der Möglichkeiten in Deutschland legal, dann sollten wir die gesundheitlich unterm Strich ungefährlichere Substanz THC bzw. Cannabis nicht verdammen, sondern wir sollten damit offen, liberal und modern umgehen.
Vielleicht ein, zwei kleinere Ergänzungen. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer im Vergleich von Rauschmitteln. Das ist vielleicht eine Bemerkung von mir, aber wo ich in jedem Fall auch Daniel dir nochmal beipflichten möchte, ist, man darf sich irgendwie nicht diesem Trugschluss verleiten lassen, dass man irgendwie denkt, die Welt da draußen jetzt vor dem Cannabisgesetz war eine cannabisfreie Welt, sondern es gab eben den Konsum und da gibt's ganz unterschiedliche Zahlen. Manche reden von 200, manche von 400 Tonnen, ja, die im Jahr in Deutschland an Cannabis konsumiert wurden, schon in einer illegalen Welt. Und das heißt, alles, was man jetzt schafft und dieses Thema transparent macht, zusätzlich B, dann auch wirklich durch Eigenanbau legale Cannabisprodukte herstellen lässt und dann am Ende dadurch auch den Schwarzmarkt mit bekämpft, da gewinnen wir auf jeden Fall mehr, als dass es jetzt insbesondere aus meiner Sicht negativ zu betrachten wäre.
Ich habe noch ein weiteres Argument, Jan, wenn ich darf.
Ja.
Die Zahlen, die ich kenne aus den letzten Jahren und wie gesagt immer noch unter dem Vorbehalt, bei uns ist es verboten und verpönt und vor allem das verpönt war ja nun auch immer dieser Grund für dieses Stigma und diesen verkrampften Umgang damit. Also die Zahlen könnte man natürlich nochmal alle aktualisieren, jetzt auch für die nächsten Jahre. War es so, dass dass in Deutschland durchschnittlich, also natürlich gerechnet immer auf den Durchschnitt der Bevölkerung oder beziehungsweise die Anzahl der Bevölkerung, im Vergleich zu unserem lieben Nachbarn Holland, die ja eine deutlich liberalere Drogenpolitik in Bezug auf Cannabis in den letzten Jahrzehnten gefahren haben, dass der Konsum bei uns größer, also höher war, vielleicht weil es verboten war. Ja, also kennen wir doch alle, vielleicht hört das auf in einem bestimmten Alter, aber meistens ist der Mensch neugierig und meistens ist der Mensch neugierig auf vor allen Dingen auf Dinge, die er halt eigentlich nicht darf. Ich glaube, wenn wir jetzt offener und damit auch ehrlicher mit dem Thema umgehen, Benedikt gerade richtig anmerkte, es gab den Konsum ja sowieso. Also unsere Prohibitionspolitik hat ja auf der ganzen Linie versagt, weil die Konsumenten haben es ja nun dennoch getan, zu konsumieren. Und jetzt tun sie es, können sie es immer noch tun. Aber für diejenigen, die dazu kämen vielleicht ist es gar nicht mehr so spannend, weil sie dürften es jetzt. Also eine Sache. Ansonsten möchte ich auch nicht als derjenige darstellen, der sagt, ab sofort bitte nur noch kiffen und nicht mehr Alkohol trinken. Ich habe dafür beides gar keine Zeit. Also weder für das Maß mit Herrn Söder in München, noch für den gemütlichen Kaminabend mit entsprechender Cannabis-Berauschung, weil wir, ich glaube, das geht Benedikt genauso wie mir, einfach so wahnsinnig viel zu tun haben, jetzt gerade in dieser fantastischen, spannenden Zeit, dass man eigentlich gar nicht dazu kommt. Was auch wieder ein bisschen schade ist, aber es wird wieder andere Zeiten im Leben geben. Wichtig ist, Und da gebe ich Benedikt mit allem Recht, was bisher gesagt wurde. Das Hauptthema ist neben einem liberaleren Umgang mit dem Konsumcannabis halt der medizinische Bereich, den jetzt diese Gesetzesgrundlage definitiv abdeckt, dass Cannabis nicht mehr Betäubungsmittel ist, sondern Arzneimittel. Und das ist, finde ich, ganz großartig, nicht nur für uns wirtschaftlich, so bei beiden Unternehmen, sondern es ist einfach auch eine Grundsatzentscheidung, die erstmal getroffen wurde, die die Basis für weiteres wirtschaftliches Wachstum unseres Sektors gibt, aber auch die Basis für Patienten, die jetzt, und wir kennen viele davon, da bin ich mir sicher, dass es bei Cansativa genauso ist, wie bei unseren Töchtergesellschaften MH Medical Hemp oder Somatic Distribution, wo Patienten sich jetzt trauen, überhaupt erst ihren Arzt oder mal ihren Apotheker oder ihre Vertrauensperson anzusprechen auf Cannabis. Weil diese Patienten vielleicht vorher gesagt haben, es ist nicht so, es ist mir nicht so klar, ist es jetzt legal, ist es illegal, darf ich das Wort Cannabis, THC, was auch immer, in den Mund nehmen. Aber jetzt gibt es eben halt die Presse dazu, es gibt die Medienberichte, es gibt diesen wunderbaren Podcast und eine Generation, ich glaube ab 60 aufwärts, die ist davon auch beeinflusst, ob mit dem Thema offen umgegangen wird oder nicht.
Ja.
Ich finde das auch ganz spannend. Jemand hat neulich in einem Interview mal gesagt, Alkohol ist sogar die einzige Droge, für die man sich rechtfertigen muss, wenn man sie nicht nimmt. Ne? Das ist eigentlich ganz spannend. Vielleicht ist es bei Cannabis ja sogar in ein paar Jahren auch so, dass man sich irgendwie, dass es normaler geworden ist. Lass uns mal über die Veränderungen aus Sicht von den Startups jetzt noch sprechen. Also Benning, du hast ja gerade gesagt, es gibt dann jetzt Planungssicherheit, man kann weiter investieren. Es wird einfacher, glaube ich, auch von den regulatorischen und bürokratischen Abläufen. Was ändert sich denn jetzt insgesamt? Wird das jetzt ein Sektor, wo sich auch viel mehr Investoren dann wohlfühlen und dann eben auch die Investments von außen jetzt in diesen Markt reinkommen?
Zunächst mal, ich denke in der Tat, wir haben jetzt doch eine einmalige Chance, dass sich das Marktpotenzial auch in der Tat nochmal deutlich erhöhen kann. Uns wird beispielsweise eine kurzfristige Verdopplung oder auch Verdreifachung des Marktes nicht sonderlich überraschen. Da wären wir sogar sehr gut drauf vorbereitet. Wir sehen aber zugleich, dass das gesamte Thema Cannabis über die letzten Jahre durchaus einem gewissen Auf und Ab ausgesetzt war. Und das hat schlichtweg damit zu tun, dass Cannabis häufig, und das ist jetzt eine globale Betrachtung, durchaus Spielball der regulatorischen Rahmenbedingungen war und auch immer wieder ist. Wenn man also nach Kanada schaut, wo es irgendwann zu einer Legalisierung für Freizeitkonsum kam, dort waren insbesondere die kanadischen Unternehmen dann eine gewisse Zeit auch an der Börse wahnsinnig im Aufschwung, haben dort unglaubliche Marktkapitalisierungen erzielt. Dann hat sich aber auch gezeigt, okay, wie sieht's denn jetzt in den USA aus? Dort hat man keine einheitliche Regulatorik quasi auf der gesamten Ebene der Vereinigten Staaten, sondern immer staatenweise eine entsprechende Legalisierung oder auch nicht oder Teillegalisierung. Das heißt, das Thema ist da nicht ganz so einfach und dadurch haben auch immer wieder Bewertungen gerade von diesen kanadischen First Movern gelitten. Und das ist auch etwas, was dann doch auch in unserem Startup-Ökosystem sich irgendwie niedergeschlagen hat. So hatten wir beispielsweise noch vor 2-3 Jahren unabhängig jetzt von den ganzen anderen multiplen Krisen, die wir im Moment auf der Welt hatten, hatten wir natürlich schon deutlich, deutlich großes Interesse am Bereich Cannabis. Es wurden auch von verschiedenen Unternehmen stattliche Summen eingesammelt. Im Moment kommen wir jetzt in der Tat wieder, würde ich sagen, in ein positiveres Fahrwasser und haben so eine Art Tipping Point, dass das Thema eben jetzt deutlich interessanter wieder wird, deutlich mehr auf dem Radar von Investoren ist und interessanterweise eben auch jetzt von anderen Investoren immer mehr auf dem Radar ist. Ich denke da an institutionelle Investoren, ich denke da an Family Offices und Co. Dadurch, dass man jetzt diesem ganzen Thema wirklich nochmal ein bedeutend sichereren Rahmen gibt und eben auch an der Entstigmatisierung arbeitet, aber eben auch B, eine absolute Klarheit hinsichtlich des Marktpotenzials, insbesondere im Medizinalbereich, ableiten kann, erwarten wir schon über die nächsten Monate nochmal verstärkteres Engagement von Investoren in diesem Bereich. Nichtsdestotrotz, und das ist vielleicht jetzt so ein bisschen der Downer, wenn ich mit anderen Marktteilnehmern spreche, weiß ich eben auch, viele haben über die letzten Jahre versucht, ihr Geschäftsmodell ausschließlich auf den Bereich Freizeitkonsum auszurichten, haben da auch sehr viel Gelder investiert. Wir übrigens auch, haben da aber die Aktivitäten sehr, sehr stark reduziert. Und das hat bei einigen auch dazu geführt, dass sie jetzt durchaus nicht mehr über die Cash-Power verfügen, die sie vielleicht noch vor ein paar Jahren hatten, zugleich große Lagerbestände aufgebaut haben. Und deswegen erwarte ich auch durchaus eine stärkere Konsolidierung im Markt. Und damit wird es vielleicht nicht mehr 60 oder 80 Player geben, sondern am Ende vielleicht noch 5 bis 10 starke, die insbesondere den Medizinalcannabis-Markt dann auch unter sich aufteilen werden.
Dem schließe ich mich, also ich weiß nicht, ob wir heute überhaupt mal zu dem Punkt kommen, wo wir was, wo wir ein Kontra geben. Ich glaube nicht. Das haben wir ja schon ganz am Anfang des Interviews festgestellt. Aber das Stichwort Downer nehme ich auf, in mehrfacher Hinsicht. Also die Konsolidierung, erstens hat sie schon stattgefunden und zweitens sehe ich es genau wie Benedikt, dass da auch noch nicht das letzte Lied gesungen ist. Hat aber auch Vorteile. Das heißt ja nicht, dass Firmen oder Marken oder die entscheidenden Personen komplett vom Markt verschwinden. Aber wir merken es natürlich insbesondere als eine börsengelistete Holding, dass wir auch entsprechende Angebote bekommen für eine, sagen wir mal, wie es eben halt so schön heißt im Deutschen, Übernahme, eine gemeinsame Strategie, eine Gruppenstrategie mit entsprechenden Synergieeffekten. Das ist, glaube ich, auch der große Unterschied und einer der Gründe, warum wir auch nicht als, schon gar nicht als Konkurrenten und wenn überhaupt als befreundete Marktteilnehmer hier zusammensitzen. Denn wir als Mertic sind ja kein eigenes Unternehmen, welches dann mit anderen konkurriert, sondern wir sind eine Holding, die wiederum Töchterunternehmen hat, die mit den meisten, auf jeden Fall mit den professionellen Marktteilnehmern auch gerne zusammenarbeiten und das auch schon seit Jahren zum Teil tun. Und was uns auszeichnet, ist eben halt auch der Zugang zum Kapital an der Börse. Und was uns natürlich besonders macht, ist, dass wir für kleine als auch große Aktionäre und Investoren Ansprechpartner sind und das entsprechende Werkzeug bzw. die entsprechende Option liefern, sich am gesamten Cannabismarkt inklusive aber eben halt medizinischem Cannabis Potenziale im Bereich Konsumcannabis, die eventuell noch kommen in den nächsten Jahren. Benedikt hat es eben in Säule 2 gut angesprochen, aber auch dem riesigen Potenzial des Industriehanfmarktes quasi daran im wahrsten Sinne des Wortes beteiligen. Und wenn man jetzt mal ganz einfach und schlicht sich anschaut, was im Vergleich zu den letzten 25 Jahren die nächsten 25 Jahre an Potenzial mit sich bringen, dann darf ich zwar nicht, aber kann ich ja schon gar nicht drum herum, eine Kaufempfehlung auszusprechen. Also, und.
Gut, da ist aber jetzt ein großes Sternchen dran mit, wir übernehmen hierfür kein Risiko, ne?
Genau, der Jan übernimmt dafür kein Risiko. Ja. Der Daniel hat sich gerade noch so rausgewunden. Ja. Also, Fahrwasser ist positiv, da bin ich ganz definitiv Benedikts Meinung. Wir haben es in den letzten Wochen und Monaten schon erlebt, da bin ich mir sicher, sowohl bei Cansativa als auch bei Symbiotic, das Interesse ist riesengroß. Die ganzen nordamerikanischen Institutionellen kommen mir jetzt erst, die haben jetzt erst verstanden, was sich in Deutschland geändert hat und was das wurde schon angesprochen, was das eben halt auch für eine neue Tendenz für ganz Europa bedeutet. Denn viele Länder, bei der Stelle vielleicht kurz angemerkt, als ehrenamtlicher Präsident unseres europäischen Industriehandverbandes, aber eben halt auch als Vice Chair von der internationalen Federation unserer Verbände, kriege ich natürlich mit, was in Brüssel diskutiert wird und was auch sonst auf dem europäischen Parkett hier und da besprochen wird. Und viele Länder haben auf eine Entscheidung in Deutschland gewartet. Wir sind nun mal Motor, ja, Wirtschaftsmotor in Europa, haben ein bisschen was mitzureden von der Größe und auch von der wirtschaftlichen Kraft her, auch wenn die so schlecht gemacht wurde in den letzten 2-3 Jahren. Aber wir haben natürlich eine entsprechende Vorbildfunktion bei gewissen Regularien. Und jetzt, wo Deutschland diesen Schritt gemacht hat, bin ich mir jetzt schon sicher, werden einige Länder, die schon länger vorhaben, und schon auch zum Teil viel weiter gedacht haben als Deutschland, werden die folgen. Und das bringt natürlich unseren Wirtschaftsbereich nochmal eine wahnsinnige Stärkung. Denn dann haben wir mit dem typischen Motto Made in Germany natürlich auch nochmal eine Riesenchance, auch den europäischen Markt zu beliefern.
Wollt ihr das vielleicht dann nochmal framen, weil ihr jetzt gerade von Säule 2 gesprochen habt und dem, sagen wir, Signal für Europa. Du hast gerade die nächsten 25 Jahre angesprochen und ihr habt jetzt schon ein paar Mal auf Nordamerika, also USA mit 25 Milliarden, Kanada mit 4 Milliarden, ihr habt Holland genannt und so weiter. Könnt ihr nochmal vielleicht das Marktpotenzial und auch vielleicht die Marktveränderungen, die jetzt ganz konkret kommen könnten, also wenn man sich jetzt mal so die Timeline nach vorne anschaut, was sind so die ganz konkreten Signale und Veränderungen, die ihr jetzt erwartet?
Da mache ich gern den Auftakt. Wenn ich mal nach Deutschland im ersten Schritt schaue, dann sind wir in der Tat an dem Punkt, dass wir jetzt auf 1, 2, 3 Jahre eine Verdrei, vielleicht sogar Verfünffachung des Marktes sehen. Was bedeutet das in Zahlen aus meiner Sicht? Das sind eben von 150 Millionen mal schnell 300, 500, vielleicht 700 Millionen Euro, die man als ein Marktpotenzial, und ich rede im Moment nur vom Medizinalcannabis-Bereich, auch über die nächsten Jahre adressieren kann. In Europa haben wir natürlich die tolle Situation, dass durch diese Signalwirkung des Cannabis-Gesetzes und die Entkriminalisierung, wir das als ersten Dominostein sehen, dass auch in anderen Ländern die Gesetze auf den Weg gebracht werden, um einen Umgang mit Cannabis zu liberalisieren. Das ist natürlich dann ein relativ länderspezifisches Thema, wie tatsächlich sich die Regierungen da auch aus dem Fenster wagen, wie progressiv sie sein möchten. Aber unser Blick ist im Moment schon so, dass wir für den Gesamtfreizeit- und Medizinalcannabismarkt schon bis 2030 ein Marktpotenzial sehen, was schon auf dem Level von den USA heute ist. Das heißt, über 20 Milliarden wäre da schon das Potenzial, was wir als Cansativa auch dort ableiten. Was bedeutet das ganz konkret als nächste Schritte bis 2030? Das sind nur noch 6 Jahre, ja, sind ja schon in 2024. Und jetzt gilt es eben genau zu schauen, wie stellen sich diese Länder auf? Gehen sie auch einen Weg wie Deutschland, dass man erst entkriminalisiert für den Freizeitbereich, dann über die sogenannte Säule 2, also mögliche kommerzielle Pilotprojekte, versucht, einen kommerziellen Markt auch für Freizeitcannabis zu etablieren? Oder ob man in anderen Ländern vielleicht wirklich den großen Schuss schon wagt und es analog des kanadischen Modells macht und direkt einen vollständig kommerziellen Freizeitmarkt auch schafft. Das müssen wir auf jeden Fall beobachten. Ansonsten, was ich glaube, was für alle Länder ein Weg sein wird, ist auf jeden Fall im Bereich Medizinalcannabis weiter zu liberalisieren. Beispielsweise exportieren wir schon heute nach Tschechien, arbeiten auch an Exporten nach Polen, UK, Malta, auch in Richtung Schweiz. Also das sind schon Sachen, das ist möglich, auch dort Produktflüsse im Medizinalbereich schon heute auf den Weg zu bringen. Aber die ganz große Opportunity, die steht uns aus unserer Sicht noch bevor mit den gerade skizzierten auch Euro-Werten, was die Märkte angeht.
Also ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, wenn ich jetzt nicht alle Zahlen nochmal wiederhole, sondern hiermit bestätige. Also sind ja Schätzungen. Und bei der ein oder anderen Zahl kommt es dann auf die ein oder andere Million auch nicht mehr an. Also es passt zu dem, was ich eben sagen wollte. Die nächsten 25 Jahre werden einfacher, noch spannender und vor allen Dingen wirtschaftlich deutlich interessanter als die letzten 25 Jahre. Das ist eine gute Tendenz. Da kann man sich erstmal, ich will jetzt nicht sagen bequem zurücklehnen, aber da kann man erstmal, was Benedikt eben auch schon sagte, da kann man mal anfangen zu planen. Da kann man auch mal ein bisschen Planungssicherheit reinbringen, denn die hat unserem Cannabis und natürlich auch dem Hanfbereich bisher gefehlt, weil wir gar nicht wussten, was macht als nächstes die Politik, was macht als nächstes die Behörde und so weiter. Was mir noch sehr gut gefällt, warum ich glaube auch, dass wir insbesondere als deutsche oder zentraleuropäische Firmen gut aufgestellt sind. Wir glaube ich, generell gehen an das Geschäfte machen und an die Planungen, wie man heutzutage so schön sagt, an die Business Cases deutlich konservativer ran. Und dieser konservative Ansatz, der führt halt, glaube ich, dazu, dass wir auch etwas stringenter, nachhaltiger wachsen. In Kanada, Benedikt hatte das Beispiel eben gegeben, große bekannte Namen haben innerhalb von wenigen Jahren Milliarden Marktgröße auf einmal erhalten. Und dann hat sich aber gezeigt, dass teilweise das Angebot größer war als die Nachfrage, die Qualitäten nicht hinterherkamen. Wir wissen, dass zumindest in den letzten 1, 2 Jahren öfter mehr Cannabis wieder vernichtet werden musste, als wirklich geraucht wurde, aufgrund von Qualitätsthemen, ja? Also im nordamerikanischen Markt. So. Und wir sind, glaube ich, zwar etwas langsamer und auch vielleicht deutlich kleiner in den letzten Jahren gewachsen, als es damals in Nordamerika der Fall war, als da der sogenannte Green Rush losging. Aber wir sind auch nachhaltiger und vernünftiger gestartet. Und wir haben jetzt eine Basis erreicht, auf der man eben halt dann die nächsten größeren Schritte durchaus gehen kann, aber verlässlicher gehen kann. Das ist wichtig, sowohl für unsere Aktionäre als auch für Investoren. Das ist wichtig für die Politik, das ist wichtig für die Behörden, das ist letztendlich auch wichtig für unsere Mitarbeiter, dass man etwas mehr Planungssicherheit insgesamt hat.
Habt ihr denn eigentlich Sorgen, dass eine neue Regierung dann irgendwie Teile davon wieder kippen könnte?
Also aus meiner Sicht, wenn man da jetzt mal wirklich ganz akademisch rangeht, eine neue Regierung müsste ja Mehrheiten haben, um so ein Vorhaben dann wieder zu kippen. Und welche Regierung sollte das überhaupt sein, die ohne eine aktuelle Ampelpartei tatsächlich die Regierung stellt? Und dann würde ich schon erwarten, dass die aktuellen Parteien der Ampelregierung sich da auch entsprechend zu aufstellen, dass man eben so ein Gesetz nicht mir nichts, dir nichts auch kippt und das eben aufgrund von, ich nenne es mal populistischer Signalwirkung dann zu einem vielleicht Wahlkampfthema erhebt. Das kann bestimmt passieren, aber erstmal gehe ich nicht davon aus, dass wir in Zukunft einen Rückschritt sehen, sondern ich denke eher, dass wenn sich die gesamte Debatte mal ein bisschen gesetzt hat und alle auch vielleicht mal entspannter und dann auch vielleicht mit einem ganz, ganz objektiven, nüchternen Blick auf die Vorteile dieses Gesetzes schauen können, dass wir dann eher in Zukunft darüber sprechen, wie können wir weiter progressive und auch liberale Cannabis- und Drogenpolitik auf den Weg bringen, als dass wir in das alte Regime einer Prohibition zurückkehren.
Aber als Wahlkampfthema taugt es ja eigentlich auch ganz gut, ne? Das ist ja herrlich kontrovers.
Ich würde sagen, es verfängt und es ist einfach. Und das sind ja erstmal absolute Kriterien, die im Wahlkampf, denke ich, gut ankommen. Mhm. Aber wenn man so ein bisschen hinter den Vorhang schaut und inhaltlich sich dem Ganzen nähert, dann würde ich schon sagen, eignet sich es am Ende wahrscheinlich nicht als das zentrale Wahlkampfthema. Mhm. Da gibt es sicherlich andere Themen, die interessanter sind und auch die Leute dann im Alltag mehr beschäftigen als irgendwie der Cannabiskonsum.
Und vielleicht apropos kontrovers, Daniel, du hast ja gerade wunderbar gesagt, ihr beiden gebt euch heute kein Kontra. Jetzt muss ich doch mal provozierend fragen, gibt es denn Themen, wo ihr nicht einer Meinung seid? Also gibt es denn was, wo ihr kontrovers diskutieren könnt, auch wenn ihr jetzt, sagen wir euch, vielleicht auch im Alltag nicht dauernd über den Weg lauft, aber gibt es denn so aus der Distanz betrachtet Dinge, wo ihr nicht einer Meinung seid?
Also auch auf die Gefahr, dass du jetzt enttäuscht bist, Jan. Ich wüsste nicht eins. ich schließe mich Benedikt auch bei seiner Analyse der jetzigen oder der, wie soll man sagen, der Gewichteverteilung bei nächster Bundestagswahl an. Also abgesehen davon, dass ich bekenne, dass ich die Arbeit, die die Ampel in den letzten Jahren gemacht hat, und zwar nicht nur im Bereich zu Cannabis, ganz vernünftig fand. Also ich wüsste jetzt nicht unbedingt, ob all diese makroökonomischen Probleme, Covid-Wahnsinn und Ukraine-Krieg, eine andere Regierung so viel besser gehandelt hätte, als es eben halt einfach gemacht werden muss und gemacht werden musste. Dann hat sie sich dann doch mit etwas hin und her dann irgendwo durchgestrauchelt und bearbeitet, das Thema Cannabis. Ich fände es gar nicht so schlecht, wenn die CDU das zum Wahlkampfthema macht, weil ich glaube, dass eine Menge, ob jetzt Kiffer oder nicht Kiffer, aber eine Menge liberal denkende Menschen sich sagen, Mensch, also ich fühle jetzt mein tägliches Leben nicht dadurch beeinträchtigt, dass es Cannabis-Clubs gibt und dass Cannabis nun jetzt kein Betäubungsmittel, sondern Arzneimittel ist. Also das könnte ja sogar zu einer Festigung der aktuellen regierungswillenden Parteien führen, wenn das wirklich ernsthaft als nächstes Wahlkampfthema aufkommt. Ich glaube auch nicht. Ich sehe das wie Benedikt. Es gibt viel kritischere Themen, die dann betrachtet werden sollten. Und ich glaube auch nicht, dass es einen wirklichen Rückschritt gibt. Dafür ist auch das Thema Medizin wieder zu stark in der aktuellen Gesetzeslage enthalten. Dann müsste man ja nicht nur sagen, wir wollen keine Cannabis-Clubs mehr, die ja bis dahin noch gar nicht richtig am Markt sein werden, wenn man von Markt sprechen möchte, sondern wir wollen auch keine Cannabis-Medizin mehr. Und ich glaube, das traut sich keiner.
Ja, um nochmal auch auf deine Frage zurückzukommen, gibt es Themen, wo wir uns jetzt wirklich herrlich streiten könnten? Mir wird es wahrscheinlich heute in der Tat auch schwerfallen. Da müssten wir vielleicht wirklich irgendwie tief in die operativen Zusammenarbeitsmodelle eintauchen, wo wir vielleicht dann eben doch unterschiedlicher sind in ein paar Aspekten. Aber wie schauen wir auf den Markt? Wie beobachten wir die Dynamiken? Wie schauen wir in die Zukunft? Da bin ich hundertprozentig auch Daniels Auffassung. Da sind wir, denke ich, einer Meinung.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Vielleicht trotzdem noch ganz kurz zum Schluss die Frage, gibt es denn irgendwas, jetzt Stichwort trotzdem nochmal mit Blick auch auf die nächste Wahl und so weiter, was das Ganze nochmal kippen lassen könnte, diese Stimmung? Also jetzt, ich sehe da vom geistigen Auge irgendwie so, Bildschlagzeilen mit Bekiffter verursacht den und den Unfall. Ich meine, das kennt man natürlich aus dem Alkoholbereich noch und nöcher, ne? Aber solche Schlagzeilen können natürlich dann irgendwie auch so eine öffentliche Meinung befeuern. Seht ihr irgendwas, also vielleicht in der Richtung oder was anderes, was nochmal gefährlich werden könnte?
Also ich denke, wenn man auf den Markt schaut, dann gibt es natürlich ein paar Risiken. Also wenn man irgendwie klassisch sich Gedanken macht, wie sähe so eine SWOT aus, ja, und was sind denn wirklich Threats fürs Business Model, da würde ich immer sagen, gerade für uns, die im Medizinalcannabis sehr, sehr stark unterwegs sind, was ist, wenn Patienten tatsächlich in eine Eigentherapie durch Eigenanbau abwandern würden? Da gibt es ganz viele Argumente, dass das nicht sinnvoll ist, die möchte ich jetzt gar nicht ausführen, aber das ist sicherlich, ich sag mal, ein gewisses Risiko, was dann auch möglicherweise Implikationen auf ein Geschäftsmodell haben könnte. Und zugleich dann auch die Fragestellung, wie reagiert der Schwarzmarkt denn jetzt tatsächlich auf dieses Gesetzesvorhaben? Ist es wirklich so, dass diese Cannabis Social Clubs und auch Eigenanbau den Schwarzmarkt zurückdrängt, oder reagiert der Schwarzmarkt eben vielleicht doch smart auf dieses Gesetz und baut auch seine Geschäftsmodelle dann so um, dass man eben von diesem neuen gesetzlichen Rahmen selber profitieren und daran partizipieren kann. Das sind Sachen, beide, die schauen wir uns natürlich ganz genau an, denn sowohl als Unternehmen als auch als Industrie haben wir da ein ganz großes Interesse, dass dieses Gesetz ein absoluter Erfolg wird. Aber jede Änderung ist nie frei von Risiken, aber aus meiner Perspektive überwiegen ganz, ganz eindeutig die Chancen, und dass da so ein bisschen Geräusch und ein bisschen Beiwerk mit irgendwelchen populistischen Schlagzeilen, du hattest es gerade erwähnt, irgendwie möglicherweise auf uns zukommen, das gehört, glaube ich, irgendwie insgesamt zu dem Geschäft, aber wir müssen eben das Beste draus machen. Deswegen bin ich trotz aller Risiken extrem positiv gestimmt.
Ja, ich auch. ich glaube, wir können froh sein natürlich, wenn alle Konsumenten, egal welcher Substanz, sich sorgsam damit beschäftigen, und dazu gehört natürlich nicht das Ein in der Substanz, sondern das Führen von Kraftfahrzeugen und etc. Und ich glaube, das Risiko ist eigentlich da, Jan, wie du schon sagtest, dass die Presse natürlich es liebt, mit schlechten Nachrichten zu arbeiten, schlechte Nachrichten zu verbreiten. Die wissen, wie wir wissen, ungefähr 7-mal so viel dann eben halt geteilt werden und verarbeitet werden, und auch wir Menschen dazu neigen, schlechte Nachrichten irgendwie mehr Bedeutung beizumessen als gute Nachrichten. Wenn das natürlich so kommen sollte, dass da irgendwas passiert, was ja die ganze Zeit schon passiert, weil, wie eben schon angemerkt, der Konsum war ja nun auch die letzten Jahre dort, er war nur illegal und nicht legal. Also wir können nur hoffen, dass es halt nicht ausgeschlachtet wird, oder jedenfalls nicht mehr ausgeschlachtet wird als andere Nachrichten, die dann eben halt für ein paar Wochen ihr Unwesen treiben in der entsprechenden großen Beachtung mit den Negativschlagzeilen. Und wie du auch schon richtig sagtest, Jan, bei Alkoholkonsum haben wir das Thema die ganze Zeit, und es wird meistens eben halt mehr oder weniger unter den Teppich gekehrt. Aber es ist an jedem und jeder eben halt sich sorgsam mit diesem Thema zu beschäftigen, wenn es um den Konsumcannabis geht. Und wie auch schon gesagt, den ganz großen Meilenstein, den wir jetzt geschafft haben, ist, Cannabis ist kein Betäubungsmittel mehr, sondern ein Arzneimittel. Das sollte dazu führen, dass die Presse grundsätzlich auch bei diesem Thema eher positiv in den nächsten 12 oder auch 24 Monaten arbeitet und reagiert.
Super. Dann danke ich euch beiden. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, finde ich. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, drückt euch die Daumen, dass die nächste Bundesregierung tatsächlich, vielleicht heißt der nächste Kanzler ja Söder, mal gucken, vielleicht gibt es einen späten Gruß, Daniel. Ne? Aber ich fand es auf jeden Fall ein sehr erhellendes Gespräch. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Nein, ich glaube nicht.
Aus meiner Sicht auch wirklich spannende Themen besprochen. Ganz herzlichen Dank.
Perfekt. Und ebenso. Wir packen eure LinkedIn-Links in die Shownotes. Wer sich bei euch melden kann, ihr seid wahrscheinlich immer gesprächsbereit, ne?
Ja.
Absolut.
Super. Dann lieben Dank.
Vielen Dank euch beiden, auch von meiner Seite.
Cool. Bis dahin, ja? Ciao. Ja,
ciao. Danke, ciao, ciao.
Hi, hier ist Kira vom Content-Team. Hast du spannende und aktuelle Neuigkeiten, die du mit uns und der Startup-Szene teilen möchtest? Dann reiche deine Pressemeldung ganz einfach bei uns ein. Wir überprüfen nicht nur jede eingereichte Meldung darauf, ob sie für unseren Content relevant ist, sondern laden sie auch auf unsere Plattform hoch, sodass sie für die ganze Startup-Welt zugänglich wird. Unter www.startupinsider.de/Pressemeldungen kannst du deine Pressemeldung hochladen und sogar mit deinem Startup-Profil verknüpfen. Dort findest du auch noch weitere Informationen dazu. Wir freuen uns auf deine Beiträge.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.